Kräuters Füttern mit Bubeck, der knackige Podcast mit Biss. Hier erfährst du alles über die richtige Ernährung für deinen Hund. Egal, ob du eine Couch-Potato oder Sportskanone hast. Bubeck füttert die Hunde seit 1893.
Seit 1893, Ofen an Teig bereit. Hände wissen, was sie tun, ehrlich seit der ersten Zeit. Hund im Kopf bei jedem Schritt, Stein und Hitze, Duft vom Brot. Keine Show und keine Tricks, wir backen, was wirklich lohnt. Kein Trend, der uns heute macht. Wir standen hier, als keiner tat, bevor der Trend zu rollte. Hatten wir die Schienen schon gelegt, Tag für Tag.
Liebe, herzlich willkommen heute wieder zu einer neuen Sendung von Betreutes Füttern mit mir, dem Joe, Kai und der Gina. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo Joe. Wie geht's dir heute?
Bis jetzt gut. Bis jetzt gut. Auch das ist kein Mythos. Das ist kein Mythos. Obwohl wir Ernährungsmythen heute machen wollen, nein, es ist kein Mythos, mir geht es wirklich gut. Aber Hand aufs Herz, wisst ihr eigentlich noch, was ihr essen dürft?
Schwierig. Also ich glaube, es gab noch nie eine Zeit, in der man so verunsichert war. Die Idee zu der heutigen Podcast-Folge kommt nämlich aus Stuttgart. Kai und ich haben uns letzte Woche einen Tag freigenommen und waren auf der Slow Food Messe in Stuttgart. Mhm. Und auf der Messe sind uns so viele Ernährungstrends begegnet und so viele Trends im Humanbereich kann man mittlerweile auch in der Hundefutterbranche finden. Und da haben wir gesagt, wir müssen unbedingt reden. Es besteht Redebedarf.
Ich würde es sogar umdrehen, dass diese ganzen Trends von diesen bestimmten Ernährungstrends mit Superfoods im Hundefutterbereich relativ früh schon, also die kennen wir schon sehr lange und die schlagen jetzt durch auf den humanen Bereich. Das ist ein Trend, den ich jetzt gerade sehe. Das ist kein Mythos.
Nee, das ist auch wirklich kein Mythos. Wenn ich mir das angucke, steht ja ganz viel drauf, eine Superfood, ja. Und dann, wenn ich mir aber auch überlege, dass du dann so, was weiß ich, du hast ein Futter, meinetwegen 800 Gramm und dann kostet das, sagen wir mal, um die 4 Euro. Und da sind gute Sachen drin, da ist Superfood drin, da ist dann auch natürlich viel Fleisch drin, logischerweise, weil es soll ja hohen Proteingehalt haben etc. Alles schön und gut, aber dann hast du da 4-5 Euro pro Tag und das würdest du, glaube ich, oder die meisten würden es noch nicht mehr für sich selbst ausgeben. Aber jetzt hört man sich ja die ganzen Mythen an, auch im Hundebereich und denkt sich so, hey, dann ernährt sich ja mein Hund gerade besser als ich.
Ja. Also grundsätzlich, wenn alles so stimmen würde, ja, dann würde der Hund grundsätzlich mehr Superfood essen, wie wir jeden Tag.
Gefühlt verändert sich doch aber die Antwort auf, was dürfen wir überhaupt noch essen, so circa alle 24 Stunden. Wenn du dir YouTube aufmachst oder du machst ja so ein Instagram auf, da kommt ja alles entgegen. Ich habe das mal eine ganze Zeit lang verfolgt, alleine nur die Kohlenhydrat-Diät. Wenn du 10 Tage, nicht Kohlenhydrat.
Keto.
Nee, auch Keto, nicht Keto, du, oder? Haferflocke.
Au.
Haferflocken.
Auch viel spannend.
Ja, wenn du dich lang genug 10, 14 Tage nur mit Haferflocken ernährst, was das für deinen Körper macht, dann kommt es proteinhaltig, Keto. Ne? Mal ist ganz einfach das Protein der heilige Gral, dann sind es die Haferflocken, die Kohlenhydrate, dann ist es das Superfood, dann wird aber plötzlich festgestellt, es fehlt ja was. Und übrigens, wenn du zu viel Protein zu dir nimmst, hast du zu viel Zuckeralkohole und dann fängst du Proteinpupsen an. Also ist das wirklich alles so gut?
Also starten wir mit Mythos 1 des heutigen Tages. Was sehen wir gerade überall in den Regalen? Welches Wort wird gerade überall drauf gedruckt und unglaublicherweise sogar auch auf Maultaschen, wie wir am Wochenende gesehen haben in der Lebensmittelzeitung.
Meine Tochter hat mich ausgelacht. Guck mal, deine Erdnüsse haben jetzt auf einmal sogar Proteine.
High Protein, ja, ja, genau.
High Protein Futter genau. Ist jetzt sogar in den Erdnüssen drin. Liegt daran, und da schließe ich mich an dem Punkt an, dass wir schon mal hatten, keiner weiß, was überhaupt Proteine sind. Proteine sollen die Muskeln stark machen und wir werden dann ganz schön schlank. Atkins-Diät ist da so ein Schlagwort aus den 90ern noch. Da war das ganz groß. Ja.
Jetzt
eure Meinung zu Proteinen, zu mehr Proteinen.
Ja, jetzt fängt die Grillsaison wieder an. Also kannst du die Atkins-Nummer eigentlich super durchziehen. Die Frage ist, warum kommt dieser, also beim Hund haben wir den Trend ja schon wahnsinnig lange. Da sind wir ja jetzt eher wieder in der gegenläufigen Bewegung, weil wir merken, ah, es hat den Nieren vielleicht nicht so gut getan und immer mehr Nierendiätfutter kommen auf den Markt. Aber bei Menschen volle Kanne. Protein-Erdnüsse, Protein-Grießbrei, Protein-Maultaschen, das fand ich echt absurd am Wochenende. Gab es denn überhaupt, haben wir einen Proteinmangel?
Ja, ganz einfach. Und zwar bei den Waffeln. Aber es gibt dafür jetzt die High-Protein-Waffeln. Und es gibt auch die High-Protein-Chips. Also, ne, du kannst sowohl den Tag mit viel Protein beginnen und mit den Chips mit ganz High-Protein ohne schlechtes Gewissen wieder beenden. Kein Problem. Und für alle, die zwischendurch nicht, ne, dann gibt es auch noch den High-Protein-Coffee. Also, ich bitte dich.
Also, es geht wunderbar. Aber was sind überhaupt Proteine? Für was brauchen wir Proteine? Und das ist eine ganz simple Antwort und die kann man auch schön verallgemeinern. Man braucht Proteine um Zellaufbau und Zellerhalt, also auch im Gehirn. Das Gehirn braucht relativ viel Proteine, deshalb sollten Proteine in der Jugend, gerade in der Aufbauphase, eigentlich nicht übermäßig. Also da ist wieder die Frage von, ich mache zu viel. Aber da sollten Proteine schon ein Bestandteil sein, auf den man achten soll. Je älter das man wird, werden Proteine umso unwichtiger, weil das Zellwachstum oder Zellumbau, der wird langsamer. Für das braucht man Proteine. Punkt aus Ende. Nicht zum Energiegewinnen, nicht zu irgendwas anderes. Aber das muss man dann auch umsetzen, wenn man es nicht verbraucht, wenn der Körper das überhaupt nicht umsetzen kann. Dann nimmst du zu viel. Erst dann nimmst du zu viel. Und jetzt gibt's diese schönen Formeln. Wenn man die Gesundheit, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die sagt ja, 300 Gramm Proteine pro Woche würden reichen. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Da halte ich mich eher an diese alten Formeln, und das kann man genauso beim Hund nehmen. 1 Gramm bis 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sollten eigentlich genügen. Wenn du viel Sport machst und gerade Muskelaufbauphase bist, dann können auch mal 2 Gramm drin sein. Und das kannst du beim Hund genauso übertragen. Je größer das der Hund ist, umso näher kommst du an die 1 Gramm ran, und je kleiner das der Hund ist, kannst du auch mal an die 2 Gramm kommen. Das ist durchgängig, also kann ich dir hier die Bücher, Ernährungsbücher für Hunde, da stand das immer genauso drin, und an das halte ich mich.
Aber kleiner Funfact, Muskeln wachsen nicht vom Nichtstun. Also ich kann mir 10 Proteinshakes reindonnern, wenn ich nicht joggen gehe oder trainieren gehe mit Gewichten, passiert da gar nichts. Und ja, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, es wird dir gerade vorgegaukelt, du musst auch gar nichts mehr tun. Das passiert alles von ganz alleine.
Ja, vor allen Dingen ist es dann auch dieser, ich sage jetzt mal wirklich so dieses etwas Krasse ist, du isst die Chips mit High-Protein, alles schön und gut. Ja, da wird das auch dementsprechend gepusht. Und was ist denn aber mit den anderen Sachen, die da drin sind? Fette, als Beispiel.
Transfette, ja.
Ja, das ist ja etwas, das ist ja in dem Moment ganz schön widersprüchlich, ja. Und auch das Eis, wo dann plötzlich draufsteht, High Protein, ja. Was ist denn mit dem Rest des Eises? Es ist ja eigentlich eine Verarsche. Denn genauso auch für den Hund ist es eine Verarsche. Wir brauchen ja, vor allen Dingen, aus was kommt denn letztendlich das Protein? Wenn ich mir das angucke, Chipsprotein, wow, ey, dann esse ich doch am Tag 500 Gramm Chips anstelle von 500 Gramm Fleisch, weil ich bin ja Veganer oder Vegetarier. Oder?
Also du kannst grundsätzlich sind ja Proteine und alle denken immer, das ist nur im Fleisch drin. Aber jede Pflanze hat ja auch Protein. Also deshalb Hülsenfrüchte. Es gibt ja auch diese schöne Studie, wo man mal untersucht hat, was haben die Gladiatoren früher in Rom, diese Supersportler der am Anfang unseres Jahrtausends, was haben die gegessen? Und da ist man drauf gekommen, dass die mehr Hülsenfrüchte gegessen haben, weil in denen auch Proteine drin sind. Also man kann sich schon vegan mit Proteinen gut versorgen. Das reicht auch. Es ist in jeder Zelle ist auch Protein drin. Nur, das muss man halt sagen, Protein ist ja nur ein Überbegriff. Das ist ja nur ein Sammelbegriff für Aminosäuren. Und die Aminosäuren machen den Trick aus, den wir brauchen. Und da haben wir essentielle und nicht essentielle. Also essentielle bedeutet, die müssen wir dem Körper zuführen. Und nicht essentielle Aminosäuren, die kann der Körper grundsätzlich selbst herstellen aus anderen Stoffen. Und gerade um diese 11 essentiellen Aminosäuren geht's dann, Lysin, wie sie alle heißen, das ist ein Sammelbegriff für bestimmte Aminosäuren, die du deinem Körper zuführen solltest. Und da trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen. Kannst du die über welchen Weg, über den veganen Weg, kannst du es machen. Aber da musst du aufpassen. Und im Fleisch ist es halt natürlicherweise einfach in Muskelfleisch ist es schon drin. Aber jetzt kommen wir wieder zu dem, essen wir nur noch den Muskel und schmeißen das andere Tier weg. Was ist mit dem Bindegewebe? Was ist mit allem, was das Tier sonst noch hergibt? Da bin ich halt so ein Verfechter. Wenn ein Tier für mich sterben sollte, weil ich es essen will, weil mir es schmeckt und weil es meinem Körper gut tut, dann bin ich der Meinung, dann sollten wir nose to tail, also wir sollten alles von dem Tier und wir sollten nicht nur den schönen wie nennt man es denn, diese Bürgermeisterstücke und alles nur 2% des Tieres verwerten, sondern man kann das Tier zu 100% verwerten. Nicht alles kann man essen, aber vieles davon. 80% kann man auf jeden Fall essen und ist gut für einen. Da kannst du auch Bindegewebe und alles, essen wir ja auch mit Gummibärchen. Nur, dass jemand weiß, was er isst, Bindegewebe, Haut und so, wird ausgekocht, sind eure Gummibärchen.
Ich muss noch eben zu den Gladiatoren zurück, weil du die vorhin genannt hast. Ja, ich meine, wenn man Gladiator hört und dass man vielleicht mit einem Carne Corso verbindet, ja, das kommt ja ungefähr hin. Carne Corso ist ja auch nochmal ein Gladiator unter den Hunden, ne? Ist ja schön kräftig, Muskulatur und so weiter. Ja, sehe mich aber den Gladiator. Den Kräftigen, ne, den Muskulösen, der da wirklich in der Arena steht und sich schlagen muss. Das ja nicht nur einmal am Tag. Was haben die eigentlich damals so als Hauptnahrung bekommen?
Hülsenfrüchte.
Ja, Bohnen und Ackerbohnen, das ist der Hammer. Ja, warum? Weil der Körper auch auf diese Art und Weise sehr fleischig wurde. Ja, und diese Form der Bohnen und Ackerbohnen brachten die größte Verfügbarkeit für Aminosäuren. Und zwar die höchste Bioverfügbarkeit für Aminosäuren. Genauso auch die Linsen, Kichererbsen, Hülsenfrüchte, die dann auch in eine Suppe kamen oder sowas. Da stückt dann dazu dann entsprechend Brot, also Gerste, Weizen und dergleichen. Und was die getrunken haben, als am Anschluss, wenn dann hinter so ein Kampf vorbei war, ja, das ist auch etwas, was die meisten natürlich gar nicht wussten, die haben so eine Kombination gegessen. Und zwar ist das Asche gemischt mit Pflanzen und Knochen. Und das Ganze Essig rein, damit sie ganz einfach die Mineralstoffe bekamen. Fleisch konnten die sich so gut wie gar nicht leisten, weil der Herr, der sie in den Ring schickte, nicht so viel Geld ausgeben wollte.
Wir wollen aber jetzt nicht für einen, also ich bin bekennender Fleischliebhaber. Es ist was ganz Tolles, das auf dem Grill. Die Grillsaison fängt an. Mach sie mir nicht madig.
Ehrlich, ich würde jetzt aufpassen, weil jetzt müssten wir uns über die AGE unterhalten. Ja, also
auf jeden Fall.
Grill und Protein und Kohlenhydrate, Zucker und so. Mm. Okay, nein, aber bleiben wir bei dem Mythos. Es ist wirklich, für mich geht auch die Frage, wo geht es hin? Ja, es wird wirklich, in meinen Augen ist das ganz einfach Marketing-Wording, nichts anderes.
Genau, also das ist auf jeden Fall die Übersäuerung mit zu viel tierischem Protein ist ein ganz ganz krasses Ding. Und da komme ich wieder zu diesem Ausgewogenen. Man soll sich doch bitte nicht so verrückt machen. Und ich glaube, das müssten wir ganz zum Schluss unseres Podcasts sagen, aber wir können zum Mythos 2 auch gleich kommen.
Aber haben wir noch einen zweiten?
Wir haben viele Mythen. Ich glaube, wir haben eine Mythensammlung. Wir haben eine Mythensammlung. Aber Ausgewogenheit ist doch, glaube ich, das Thema, wo wir haben. Und
deswegen koche ich immer Linsen mit Spätzle. Dann gibt es zum Fleisch ein bisschen Spargel dazu. Ja, letztendlich der gesunde Mittelweg. Aber trotzdem, was wir auch auf der Messe ganz oft gesehen haben, war Ernährung mit Gesundheitsclaims. Mhm. Also dir wird eingeredet, du sollst dich anti-entzündlich ernähren. Mhm. Also jeder kennt irgendwo die Alltagsbeschwerden. Du bist müde, deine Haut ist schlecht, Kopfschmerzen, Unwohlsein, Blähungen beim Hund, bei einem selbst. Und jetzt ist halt die Frage, anti-entzündlich ernähren. Stimmt gleich mit meinem Körper innen was nicht? Oder wenn ich mal genauer näher hinschaue, habe ich vielleicht doch ein bisschen zu wenig Sonnenlicht, zu wenig Bewegung, zu viel Sitzen am Arbeitsplatz, aber anti-entzündliche Ernährung, auch das Wort der Messe, und das musste mit rein. Warum reden alle davon?
Weil du zu viel tust, weil du zu viel von den Superfoods nimmst und die der Körper gar nicht umbauen kann, weil du dich zu wenig dafür bewegst, in dem Maße, in dem du es zuführst. Also komme ich wieder auf Paracelsus. Die Dosis ist das Gift. Ganz einfach, die Dosis ist das Gift. Natürlich sollte ich mich basisch ernähren und natürlich stellen wir fest, dass vieles von dem, was wir zu uns nehmen, unseren Körper übersäuert, aber er übersäuert ja nur, weil er es nicht verwerten kann.
Aber das war der Paracelsus. Also
Paracelsus, habe ich das nicht gesagt? Habe ich Paracelsius?
Ja, es war
Paracelsius. Ich sage immer Paracelsius.
Wir wissen, was du meinst.
Das ist mein Sprachfehler.
Ach so, das ist das
schwäbische Sprachfehler. So. Das ist Paracelsus. Ich meinte aber den.
Ja, das ist sehr schön. Aber es ist doch so, wir haben ja die Problematik mit ständiger Müdigkeit. Siehst du ja auch immer wieder im Fernsehen, ne, in der Werbung. Ständige Müdigkeit, ne? Oder aber du siehst dann auch bei YouTube und Instagram und Co. siehst du dann plötzlich Blähbäuche, ne? Und dann so viszerales Bauchfett. Dann wird dir erklärt, wo denn da Entzündungen entstehen können, ne? Da haben wir die Gelenke, die plötzlich dementsprechend entzündet sind. So. Und das ist in meinen Augen auch wieder so ein Schreckgespenst, was nach vorne stilisiert wird und, dann dementsprechend ein neuer Food-Zwang kommt, um sich entsprechend entzündlich zu ernähren. Ja, und dann vor allem diese Sorge.
Anti-entzündlich.
Anti-entzündlich. Ja. Ja, deswegen habe ich gesagt entzündlich. Also ich will es ja entzünden. Ne? Nicht anti-entzünden. Eigentlich anti-entzünden wäre entzünden. Mhm. Okay, führt zu weit. Aber trotzdem ist diese Angst, irgendwas läuft in meinem Körper ja gerade schief, was Dina vorhin sagte, ne? Und dann die Sorge, und dann esse ich ja automatisch, wenn die mir das versprechen, muss es mir ja gut gehen.
Genau, aber man hofft wieder auf diese eine Pille, die alles löst, ohne dass ich mein Leben umstelle, ohne dass ich mehr Sport mache, ohne dass ich mich mehr bewege. Es ist dieses eine Futter, Superfood, das soll dann wieder vorne draufstehen und das löst dann alle Probleme. Das eine Kartoffel das basischste Lebensmittel ist. Wenn ich die Kartoffel aber als Pommes oder als Chips ein paar Minuten im Frittierfett erwärme, dann hat das nichts mehr mit Basis zu tun. Dann sind die ganzen allergieauslösenden Foodmaps, die sind da noch drin. Also wir kommen auch immer wieder zu dem Schluss und da drehen wir uns auch im Kreis. Es ist wichtig, was mache ich mit den Lebensmitteln? Wie stelle ich die her? Und ein Stand, keine Ahnung, ob die bei uns abgeguckt haben oder ob es einfach Zeitgeist ist. Die wichtigste Zutat ist Zeit. Und die Leute standen an diesem Bäckerei-Brotstand wirklich in, ich weiß nicht, ich glaube, die hatten 8 Verkäufer hinter diesem Stand. Der war so toll. Wir sind auch da ein bisschen brotmäßig eskaliert und haben Brot eingekauft. Ja, die wichtigste Zutat ist Zeit.
Ja. Und man muss wirklich sagen, über die Messe zu gehen und diese Leute, die dort verkauft haben, da muss ich den Hut ziehen, die haben genau den gleichen Spirit, also die haben nicht bei uns abgeguckt. Ich glaube, die haben das auch verstanden. Nein,
das war ja nun.
Die haben das, ja, die haben das verstanden. Die haben das genauso verstanden wie wir. Gib dem Nahrungsmittel Zeit, lass es so natürlich wie möglich. Im Gegensatz zu der ganzen Bewegung, über die wir nicht sprechen wollen, haben die Leute, die es herstellen, haben verstanden, um was es geht. Und da waren unglaublich gute Sachen dabei. Nur wenn du meinst, du kriegst deine Entzündungen los, so wie Gina sagt, indem dass du dieses eine Lebensmittel jetzt in rauen Mengen isst, das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Und nehmen wir das einfach mal, unser Leben, unsere Lebensumstände, die wir jetzt haben, wir haben uns das Leben so bequem wie möglich. Wir haben es immer warm. Wir müssen körperliche Anstrengungen relativ wenig machen. Wir sehen es gerade beim Hundefutter. In den 80er Jahren war der Hundefuttersack noch bei 50 Kilo. Dann waren es 25 Kilo.
Es waren jetzt die Männer damals stärker, wolltest du damit sagen, ne? 50 Kilo.
Ich habe einen alten Händler, der hat sich bei mir mal bitterlich beschwert, weil die Säcke immer kleiner werden. Und klar, sagt er, kann ich mehr verlangen. Aber der hat dann gemeint, ja, da kommt so ein 30-jähriger Typ und ich mit meinen 70 Jahren habe noch die Not, dass ich dem den Futtersack noch raustrage, weil er es nicht kann. Also das ist schon länger her. Das wird immer schlimmer, weil damals waren die Futtersäcke noch bei 15 Kilo, heute mit den 12,5 Kilo. Das ist ja auch ein Zeichen der Zeit, dass wir das unser Leben immer leichter machen, dann gehen wir lieber ins Sportstudio, vergessen dann die Gewicht, also diese runden Dinger, die da sind, das sind Gewichtsscheiben, die sollte man auf diese Hanteln legen. Bei uns im Sport hieß es immer, hast du Gewichts-Alzheimer, du hast vergessen, die Gewichte da drauf zu legen. Man sollte doch seine Muskeln, wenn man sie schon mit den Superfoods und den Proteinen versorgt, sollte man sie auch fordern. Und das haben wir vergessen. Wir haben es immer warm. Es gab mal Zeiten, da war nicht immer die Wohnung so warm. Da gab es einen Raum, wo beheizt wurde. Und da hatte man dann auch noch, der Körper hat dann zittern müssen. Das verbraucht auch Energie. Und dadurch hat man natürlich auch noch Energie abgebaut. Und lauter so Dinge, die wir heute in unserem...
Deswegen haben wir im Schlafzimmer immer Fenster offen, weil ich immer noch hoffe auf schlank im Schlaf, dass es so kalt wird.
Ja, genau. Das war das Thema.
Genau, ihr müsstet an für sich noch eine Klimaanlage haben, so runterkühlen auf -5, ja, genau. Oder vielleicht noch ein bisschen weiter. Also damit wirklich, also es ist ja dann auch antientzündlich, ne? Also
dann antientzündlich.
Wir mussten beim Football auch hinterher, nicht mussten, wir konnten dann hinterher auch in so ein Kältebecken reinspringen. Und das war echt angenehm, in so eine Eistonne, ne? Das war echt entzündungshemmend. Yeah. Den Gelenken tat das echt gut. Aber wenn du mal überlegst, dass wir uns Gedanken machen müssen in unsere Ernährung, dass wir entzündungshemmende Ernährung zu uns nehmen müssen. Was hat denn die Entzündung gefördert? Wenn ich mir angucke, dass wir ja auch sehr viel Übergewichtsleute haben und heute die Abnehmspritze ja wirklich ein mittlerweile gängiges Thema ist, was genommen wird. Die wenigsten machen sich einen Kopf darüber, dass das hinter irgendwann auch eine Bauchspeicheldrüsenentzündung geben kann. oder aber durch ein zu viel Eiweiß eine Nierenentzündung. Na sowas, also eine Entzündung durch das, was eigentlich gut sein sollte. Ja, oder aber wir haben gastrointestinale Entzündungssymptome, zum Beispiel ein IBD. Das heißt, eine Darmentzündung, die kann auch ordentlich wehtun. Das sind ja alles Sachen, ne? Da kriegst du Bauchschmerzen, das strahlt dann den Rücken aus, ja, dann ist dir plötzlich da schlecht, dann hast du plötzlich ein Ödem, dann hast du Rötungen und Schwellungen, die sich entzünden. Ja, und dann, ja, wir müssen antientzündlich essen. Und dann essen wir aber zu viel Omega-6 und wir haben zu viel Omega-9, weil wir halt zu viel Olivenöl nehmen. Weil Olivenöl ist doch gut. Wo ist denn unser Omega-3, was entzündungshemmend ist?
Also wir haben uns Leinöl und Schwarzkümmelöl gekauft. Und das nehmen
Omega-3.
Wir
Omega-3.
Genau, das nehmen wir jetzt seit ein paar Tagen morgens jeweils ein kleines Löffelchen. Also ich muss zugeben, ich bin auch sehr anfällig für das muss man jetzt machen.
Oh, okay.
In der Hoffnung auf, irgendwas wird schon funktionieren. Aber
schlank
ich habe auch
Schlaf.
Schlank im Schlaf. Ich habe auch tatsächlich angefangen mit Joggen, denn Anfang Mai.
Im Schlaf.
Nein, im Traum.
Okay. Ah, okay, ah,
nein, ich muss mich wirklich anstrengen, weil im Mai findet hier der Trollinger Marathon statt.
Okay.
Und da wollen wir mitlaufen, also nicht den ganzen, sondern nur einen Teil. Aber auch um diesen Teil überhaupt zu schaffen, das gibt mir gerade so viel Motivation, meine Ernährung ein bisschen zu ändern, mehr Sonnenlicht. Ich freue mich so auf den Frühling rauszugehen. Das gibt mir gerade so viel Kraft. Und ja, einfach mehr Bewegung, jetzt kommt der Frühling, jetzt kommt der Sommer. Also ich merke die Motivation und ich merke die Motivation mehr, wenn die Sonne rauskommt, als am 1. Januar bei den Neujahrsvorsätzen. Da ist mir nämlich noch zu kalt.
Aber ich kann dir auch da einen Tipp geben, weil wir reden ja über Entzündungen, ne? Und wie schnell hast du plötzlich eine Gelenksentzündung, weil es übertrieben wird, ne? Jahrelang nichts gemacht und dann mit einmal fängt man an. Ich empfehle dir etwas, das habe ich schon bei einem älteren Herrn gesehen, der immer bei uns vor der Tür lang gelaufen ist. Ganz zu Anfang habe ich gedacht, was macht der da? Der war so extrem langsam, ja. Und der hat ganz schnell seine Füße bewegt. Ich konnte ganz normal neben dem hergehen und habe ein oder zwei Schritte gemacht. Dann hat er aber in der Zeit 10, 15 Schritte gemacht. Dann habe ich ihn gefragt, warum tust du das? Der war schon ein bisschen älter. Da sagt er ganz einfach, das ist Slow Jogging. Ich laufe auf diese Art und Weise 3 Marathons und ich bin über 70 Jahre. Er läuft 3 Marathons im Jahr und 6 Halbmarathons auf diese Art und Weise. Das ist ja so ein japanisches Trippeln, das ist ja so eine Art und Weise, wie man joggen kann. Ja, das ist hier der japanische Sportpsychologe oder Physiologe, nicht Psychologe, Tanaka ist das, der Professor Hiroyaki Tanaka, der hat das erfunden. Und du machst im Grunde genommen, während der eine sehr hart auftritt in seinem Joggen, machst du, wenn der einen Schritt macht, machst du 3 bis 6. Das heißt, deine Frequenz bei wesentlich gelenkentlastendem Laufen ist wesentlich höher, was das angeht. Dein Stoffwechsel ist wesentlich höher als das vom normalen Joggen. Und deine Gelenke, keine Angst vor.
Aber dann nicht auf die Instagram-Tai-Chi-Falle reinfallen.
Nee.
Die dann wieder was anderes. Aber Tai-Chi ist tatsächlich auch, also dieses Yoga, Tai-Chi, Pilates, sich langsam zu bewegen und dann gelenkschonend die Muskeln durch das eigene Körpergewicht, also selbst diese neue Sport-Dings, dass man langsam seine Muskeln Klimmzüge macht und Handstand und sensationell für die Gelenke, sensationell für die Muskeln. Also das macht schon Sinn. Das, was einem verkauft werden soll, ist natürlich Quatsch. Aber da gibt's gute Sachen. Nicht vergessen, nur Joggen reicht nicht. Ein bisschen Muskeltraining, um die Muskeln aufzubauen, ist wichtig. Aber dann halt auch nicht gelenküberfordernd, sag ich jetzt mal als Thema.
Ja, Slow Food, Slow Jogging.
Das könnt ihr alles auch mit euren Hunden machen.
Ja.
Also wir reden jetzt über uns, aber das ist 1:1 übertragbar zu dem Hund, über den wir als Firma Bubeck eigentlich reden. Aber genau so muss man das sehen.
Naja, wir reden darüber, was für Trends gibt es im Humanbereich, die wir auf unseren Hund übertragen. Und Mythos 3, MHD. Was ist eigentlich MHD?
Das kann ich dir sagen.
Thema entzündliche Ernährung. Ja, genau. Da kommt man natürlich auch zu den Haltbarkeitsmitteln, zu den Konservierungsstoffen. Betrifft uns jeden Tag und den Hund.
Du musst Mythos 1 und Mythos 2 auf jeden Fall anwenden in deinem Tag, damit dein MHD nicht zu früh abläuft.
Ja, genau. Oder? Oh, sehr weise.
Ah, ist eine Weisheit, Joes Weisheit, aber sensationell umgesetzt. Genau. Dein MHD läuft ab und danach bist du zu nichts mehr zu gebrauchen. Oder kann man dich trotzdem noch gebrauchen? Weil zu verbrauchen bis ist ja nochmal eine andere Geschichte, wie mindestens haltbar bis. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Und wir schmeißen zu schnell Sachen weg. Das ist eines. Und zweitens versuchen wir über industrielle Möglichkeiten das Mindesthaltbarkeitsdatum über das natürliche Mindesthaltbarkeitsdatum rauszubringen. Also das heißt, wir produzieren meine berühmten Klemmbausteine, um kein Werbelogo zu machen. Wir produzieren Klemmbausteine, die alle Vitamine, alle Spurenelemente, alles drin haben, aber die nicht verdaut werden können. Und wenn ich das MHD industriell so hoch setze, dass es nicht verderben kann, kann es auch nicht verdaut werden. Aber man muss nicht alles gleich wegschmeißen, nur weil das MHD abläuft. Zu verbrauchen bis ist wieder was anderes.
Ja, aber bei frischem Fleisch, Hähnchenfleisch, das ist klar. Da merkst du
steht
ja auch.
Da steht ja auch genau. Zu verbrauchen bis drauf.
Genau. Was schreiben wir drauf? Wenn wir backen, geben wir auf unser Futter, auf unsere Kekse, also wichtig ist es eher beim Futter, 15 Monate MHD. Das heißt, das MHD ist eine Qualitätsgarantie und keine Wegwerfanweisung. Das bedeutet, bis zu dem Datum garantieren wir, dass Geschmack, Konsistenz und Qualität, Vitamingehalt einwandfrei sind. Natürlich schmecken die Kekse auch noch, ich weiß gar nicht, so wie hartes Brot. Also ich denke mal, aus hartem Brot, wenn es jetzt nicht schimmelt oder irgendwelche Motten drin leben, kannst du da zu jeder Zeit immer noch Semmelbrösel draus machen. Aber die Frage ist, du musst ein MHD heute geben. Und das Lustige, um mal wieder einen kleinen Funfact reinzubringen, bei deiner Mutter beim Osteressen gibt es dann nach den obligatorischen Proteinmaultaschen selber gemacht. Abends dann immer noch ein Feschbar. Und dann hat sie dann verschiedene Salze und Gott weiß was. Auf jeden Fall war es Himalaya-Salz abgelaufen.
Oh nein. Das war 10.000 Feier, die Feierweinarsch.
Man kennt ja, dass man bei den Großeltern ab und zu mal so die Packungen umdreht. So, ach, wie lange wohnen die denn schon im Kühlschrank? Guck und mal, aus irgendeinem Grund habe ich das Salz umgedreht. Und dann war der Bepper, dass das Salz vor 3 Jahren abgelaufen ist.
10.000 Jahre.
Millionen Jahre alt.
Im Boden gelagert und gestern ist es abgelaufen. Schade.
Hey, das ist nicht gut. Ja, aber ich meine, jetzt guck doch mal, MHD. Ich weiß es, wie viele Leute auch ein Tierfutter wegwerfen, weil drauf steht, MHD ist abgelaufen. Die Angst, dass das ranzig ist, dass da irgendwelche Mikroben drin sind, die da nicht reingehören, irgendwelche Bakterien lebendig geworden sind, die waren sowieso die ganze Zeit da, aber die dann hinterher im Hund, Darm natürlich Schlimmes anstellen. Da wird schon sehr stark auf das MHD geguckt. Ja, ich meine, ich kenne auch genug Leute, die wirklich alles aus dem Kühlschrank eliminieren, nicht nur aus dem Kühlschrank, bloß weil da wirklich draufsteht, ach du Scheiße, heute ist MHD abgelaufen. Den Joghurt, der noch völlig okay ist, ja, den kann ich nicht mehr essen, weil das ist ja gefährlich für meine Gesundheit. Natürlich. Ich muss mich ganz ehrlich fragen, wie... Ich meine, ihr liefert ja nicht aus in ein fernes Land, in WWW, also ne? Ja. VWW, nee, FWW, fürchterlich weit weg. da liefert ihr ja nicht hin. Aus welchem Grund? Genau aus diesem, weil ihr habt ja sowas nicht da drin.
Ja, also wir haben keine Konservierungsstoffe, wir können es nicht in ein Schiff packen, das 3 Monate braucht, um bei Gluthitze über den Atlantik zu schippern. Dann verdirbt das schlichtweg. Aber es verdirbt halt nicht, wenn das hier von Süddeutschland nach Norddeutschland fährt, außer da kommt ein Wetterphänomen dazwischen und es steht zu lange in der Sonne und. Aber grundsätzlich ist die Idee von Buberg ja gewesen, die das Backen, das heißt, ich entziehe dem Keks so viel Wasser, dass die Wasseraktivität, also das Schimmel, grundsätzlich weniger entstehen kann. Wir haben es nicht so gemacht, dass es gar nicht entstehen kann. Also es ist ein bestimmter Wasseranteil ist drin. Wir könnten noch Mittel reintun, die Schimmel komplett verhindern. Aber da sage ich, was den Schimmel verhindern kann, kann auch Verdauung verhindern. Das heißt, es wird auch nicht mehr im Körper verdaut. Deshalb finde ich die Idee, komme ich wieder zu meiner schönen Messe Slow Food, diese Idee regional und auch saisonal einzukaufen, finde ich natürlich sensationell. Wir haben Techniken, mit denen wir ein bisschen unsere Lebensmittel haltbar machen können, aber halt auch nicht über ein gewisses Maß hinaus. Und wenn das Brot nach 3 Wochen nicht irgendwie im Freien immer noch saftig und gleich schmeckt, dann muss ich mir Gedanken machen, ob dieses Brot wirklich verdaut werden kann. Dann ist es nämlich der berühmte Klemmbaustein. Und das ist das Einzige, worauf man achten muss. Es gibt verderblichere Ware und es gibt unverderblichere Ware. Und wir können mit, da gab's auch, gibt's auch 1000 Techniken, wie man Fleisch, deshalb hat man Fleisch getrocknet, aufgehangen, damit man über den Winter noch was hat, aber nicht in 2 Wintern danach noch. Also das ist für mich immer der Maßstab. Bestimmte Lebensmittel können, wie unsere Kekse, durch den Backprozess können wir sie haltbar machen. 15 Monate schreiben wir drauf. Da garantieren wir, dass diese Vitamine, also die löslichen Vitamine, dass die auch noch drin sind in einem adäquaten Zeitraum, aber irgendwann sind die dann auch mal weg, die oxidieren weg. Luft und Wasser anfangen, diese zu zerstören. Und das, aber, ja, zerstören ist wieder ein ganz, ganz böses Wort. Stimmt ja nicht.
Was aber doch interessant ist bei dem ganzen Mythos, ja, dass der klassische Hundekuchen der ist, der sogar noch vielleicht Monate oder Jahre nach dem eigentlich Datum einwandfrei vorhanden ist. Ja, und natürlich, dass man den dann total auch normal dem Tier auch noch geben kann. Ja, Nudeln, Linsen, Reis, Konserven, alles klar. Ja, die sind dementsprechend da luftdicht abgepackt oder aber, wie wir es früher doch kannten, die Einweggläser, ne? Zack, alles rein. Ja, stand nirgendwo ein MHD drauf. Das Ding war, ne, solange das Gummi nicht kaputt gegangen ist und das porös wurde, war das alles okay. Und
es hat nicht immer so gut geschmeckt, wenn das 2 Jahre da drin stand und die Mutti es doch noch rausgeholt hat.
Ja, da kam so ein Fleisch, weißt du, ein Hühnchenfleisch nach 5 Jahren dementsprechend auch noch auf den Tisch. Ne? Und du wunderst dich, dass das nach 5 Jahren immer noch gut war.
Ein bisschen schärfer anbraten.
Ein bisschen lauer, ja.
Aber ja, man kann.
Also erinnert euch an du warst doch auch bei der Bundeswehr, oder?
Nein, ich war nicht bei der
Bundeswehr. Ja, ich auch nicht, aber egal. Ich habe was anderes gemacht.
Alle waren nicht bei der Bundeswehr.
Wir waren nicht bei der Bundeswehr. Aber es gab doch bei der Bundeswehr diese schönen alten, in Aluminium eingepackten Kekse.
Natürlich.
Die auch nach 30 Jahren noch einwandfrei waren.
Das ist ja der Schiffszwieback. Das ist genau das Gleiche. Daraus kommt ja, wiederhole ich mich auch, aber das ist ja der Grundgedanke des Backens von Hundefutter. Der Schiffszwieback, das war die Idee hinter Hundekuchen. Auf dem Schiff hatte man ja auch das Problem mit Wasser, mit Feuchtigkeit und dann hat man alles raus. Man hat der Zwieback auch einhaltbar machen, also 2-mal gebacken, dass das Wasser möglichst raus ist und dann sind die immer noch haltbar und die werden auch in 5 Jahren noch haltbar sein. Ja, auf natürliche Weise, aber halt nur bestimmte. Das kannst du mit einem Keks machen, aber nicht mit frischem Fleisch.
Das Einzige, was passieren kann, ist, das habe ich ja selbst schon auch so erlebt, und das ist ein Gütesiegel, finde ich jedenfalls, für die Produkte von Bubeck, dass halt, was weiß ich, so Hundekekse kommen, man macht den Karton auf, die sind grün. Das hat ja einen Grund. Das habe ich ja nun mal auch schon gehabt. Ihr seid ja sofort dabei und es wird sofort gewechselt. Ja, nicht nur bei mir, sondern egal wer da ist. Aber dieser Schimmel, der dann da drauf ist, das ist ja etwas, das ist ja eigentlich ein Naturprodukt. Und das hat ein bisschen Wasser gezogen, ein bisschen Feuchte gezogen, ist vielleicht auch zu früh in Karton gekommen, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ist etwas, das ja wirklich zeigt, hallo, das hier ist ein Naturprodukt.
Und es kann verdauen, ein Lebensmittel, und es lebt auch. Und es kann auch mal leben, wenn man es nicht möchte. Der Grundgedanke von Bubeck, um da mal wieder unsere Philosophie, der heute fast schon unmodern wirkt, aber deshalb genauso wichtig ist. Der große Verdienst meines Vaters ist, dass er einen Herstellungsprozess so weiterentwickelt hat, dass er im größeren Maßstab funktioniert, ohne den inneren Wert zu verlieren. Er hat nicht versucht, Nahrung neu zu erfinden. Er hat nicht versucht, Natur durch Technik zu ersetzen. Er hat einfach nur einen Weg gefunden, Technik so einzusetzen, dass sie das Wesen der Nahrung erhalten bleibt. Während sich viele an Laborwerten, an Rohstofftrends und an den neuen Superfoods festhalten, war unser Blick ein anderer. Nicht nur, was drin ist, zählt, sondern wie es hergestellt wird und in welcher Form Nährstoffe überhaupt natürlich verfügbar werden. Genau das sehe ich halt als großen Unterschied. Nicht mehr Zusätze, nicht immer neue Schlagworte, sondern eine Herstellung, die Nahrung als gewachsenes, natürliches Ganzes begreifen. So kann ich einfach mal...
Und der Vorteil für den Hundebesitzer, wir übernehmen den Zeitfaktor. Also wenn du Bubeck deinem Hund fütterst, reißt du auch nur den Sack auf und gibst es ihm in den Napf. Also die ganze Verarbeitung, die ganze zeitintensive Herstellung, die übernehmen wir. Die gebackene Krokette ist ready to eat.
Ja, die meisten haben ja auch gar keine Zeit mehr, ne? Darf man ja auch nicht sehen, ne? Damit kommen wir auch zum Mythos 4. Keine Zeit zum Kochen. Ja, keine Zeit, um auch dem Hund etwas zuzubereiten. Ja, die mit dem schönen Narrativ, was es dementsprechend 64 gegeben hat, ne, für die Hausfrau, also hier nichts vom Tisch, ne, und zu viel Salz drin, und ihr könnt ja auch nicht für Tiere kochen. Und vor allen Dingen ist es ja auch einfach, in den 60er Jahren wurde ja alles vereinfacht. Also die Tüte auf, das braune Zeug in den Napf. Obwohl euer Zeug ist auch braun, aber anders braun, dann ist das etwas, das dementsprechend natürlich alle Nährstoffe parat hält. Ich brauche es nicht. Aber das Problem ist ja heute, dass die meisten einfach keine Zeit mehr zum Kochen haben. Und umso klarer wird es auch, wenn man sich das mal so eine Abfolge überlegt, warum es plötzlich mehr Proteine, mehr Sachen geben muss, entzündungshemmend und dergleichen. Das heißt, wir bekommen trotz allem wieder ein Fastfood, das vorgekocht wird, obwohl wir uns entschleunigen möchten. Ich habe ja keine Zeit mehr zum Kochen, dann hole ich mir sowas. Also muss es ja auch sehr nährstoffhaltig sein. Also gut, ne? Das, was die Hersteller draufschreiben, muss ja auch wirklich gut sein.
Also der Mythos, ich habe keine Zeit zum Kochen, ist wieder ein anderer. Ich nehme mir keine Zeit zum Kochen. Das ist ja auch wieder, wir haben die Zeit zum Ausflüge zu machen, wir haben Zeit zum unseren Hobbys nachzugehen, aber wir haben keine Zeit, um uns um die Grund und den Grundsubstanz unsere Erhaltungsernährung herzustellen. Und da muss ich halt immer wieder lachen, dass die größten Erfolge im Fernsehen sind die Kochshows, wo man zeigt, dass man natürlich kochen soll, und genau die gleichen Köche stehen da dran und machen für den Hund Werbung für Fastfood. Ganz ehrlich, da machen sie sich inhaltlich um das, was sie für den Menschen tun wollen und propagieren, dass man nicht das Fastfood nehmen soll, sondern guck mal, es geht so einfach, von Jamie Oliver über alle, die hier sind, diese ganzen Fernsehköche, die zeigen, wie einfach es eigentlich ist, aus einem guten Grundstoff ein tolles Mahl zu bereiten. und dann machen wir Werbung für Hundefutter aus der Industriedose. Hut ab.
Wie war das Wein trinken, Wasser predigen? Habe ich das
genau. Wasser predigen und Wein saufen. Das ist ein kirchliches Mantra, das wir haben, aber genau das ist es ja. Ich renne dem schnellen Geld hinterher, ganz ehrlich, da passt die Welt nicht mehr zusammen. Und das, was wir täglich machen sollten für uns, ist halt, dass wir wieder uns Zeit nehmen für das, was uns täglich ernährt, nämlich unsere Nahrungsmittel, die für den Hund und die für den Menschen. Und da hat Gina schon richtig gesagt, wir übernehmen gerade für den Hund, übernehmen wir die Zeit, wir lassen uns Zeit, um das Zeug herzustellen, und wir tischen nicht irgendwelche schnellen Rohstoffe zusammengepanscht mit irgendwas, dass wir das schnell zusammenmixen. Ja,
es geht einfach um UPFs, um die hochverarbeiteten Lebensmittel, die uns werbetechnisch und auch dem Hund suggerieren, alles drin, alles dran, super versorgt, aber es fehlt halt die wichtigste Zutat, Zeit. Und in Deutschland war noch nie so wirklich dafür bekannt, wie Länder wie Frankreich, Italien oder Spanien, dass man Essen, Kochen, zelebriert. Also es ist mehr lästige Pflicht als Kultur. Aber wer weiß, vielleicht wird das der nächste Trend. Ja, wäre schön. Wir sehen es an unseren Kindern, die sich täglich ihre Overnight Oats abends zubereiten, die gehen extra 10 Minuten früher auf, um sich morgens ihre Haferbowl mit in die Schule zu nehmen. Das ist wirklich schön zu sehen. Natürlich essen sie dann auch, also ich glaube, die ganzen Osterhasen, die es an Ostern gab, die sind auch schon heimlich verputzt worden, alle. Alles gut. Das ist halt dieser Mittelweg. Du kannst auch mal ausbrechen, links und rechts, wenn du dich an eine gute Alltagslinie hältst.
Im Sport nennt man das den Cheat Day.
Den kennen der wir ist auch. Aber wichtig.
Wir kennen auch Cheat-Wochen.
Ja, Cheat-Monate gibt es auch im Winter, wenn du dann aufbauen musstest. Aber eben nochmal kurz zurück, es ist Wasserpredigen und Weinsaufen. Nicht, dass hinterher ein Mythos entsteht, den wir nicht haben wollen. Also nicht Weinpredigen und Wassersaufen, weil Wassersaufen wäre dann blöd. Aber weißt du, was das Schöne ist beim Entschleunigen? Ganz einfach. Ja? Der Mythos, wir haben keine Zeit. Eigentlich wäre es ja schön, wir halten echte Zutaten in der Hand. Ja, du hältst dein Essen ja in der Hand. Du schneidest es, du zerlegst es und guckst dir die Bestandteile an. Ja, du hast die nachvollziehbaren Prozesse eigentlich beim Schneiden, beim Braten, beim Dünsten, egal was es ist. Ja, und vor allen Dingen, du selber hast die volle Kontrolle darüber, was im Essen landet und was nicht. Und warum? Dann beschäftigst du dich ja auch mit den Zutaten. Genau das Gleiche für dein Tier. Ja, du beschäftigst dich mit den Zutaten, was da drin ist. Ich meine, wenn ich jetzt so eine braune Krokette bekomme, eine gebackene, dann ist ja für mich auch etwas, wo ich sage, ich erkenne es nicht mehr.
Aber du kannst es in deiner Küche nachstellen. Also ein gebackenes Hundefutter, ein gebackener Hundekeks, da kannst du zu Hause einen Teig herstellen, da guckst du drauf, was steht hinten drauf, Pansenbrot, was ist da drin, Weizenmehl, Weizenkeime, Pansen, da kannst du dir genau den gleichen Teig herstellen, tust es formen, tust es schneiden, tust es backen, und dann hast du letztendlich, vielleicht nicht so ganz so hart, weil wir natürlich ein bisschen andere Maschinen haben, aber letztendlich kannst du unser gebackenes Futter zu Hause nachbauen. Ein extrudiertes Futter wirst du zu Hause nicht nachstellen können. Das wird nicht funktionieren. Und genau das muss das Mindset sein. Wie erkenne ich hochverarbeitete Lebensmittel, wenn ich etwas esse, was ich zu Hause nicht nachstellen kann? Ein Schnitzel, ein veganes Schnitzel, das aus Milchfasern im Labor so hergestellt und verändert wurde, dass es am Ende aussieht und schmeckt wie ein Schweineschnitzel. Das kann ich zu Hause nicht nachbauen. Und spätestens da müsste ich mich fragen, Ist das jetzt gut für mich oder nicht?
Genau. Kann ich es nachstellen? Und ganz klar, das müssen wir immer sagen, Gina sagt das genau richtig, unsere Sachen, die wir hier machen, kannst du zu Hause einfach so nachbacken.
Das Ding ist ja auch einfach, das, guck mal, da brauchst du auch wieder Zeit, ne? Sind wir jetzt wieder. Ja. Aber das Schöne dabei ist ja, vorhin reden wir über Fertigprodukte, die wir bekommen, ne? Weil Mythos 1, Mythos 2 und sowas, ne? So, die haben wir, die sind ja nun mal, das darf man noch nicht vergessen, stark prozessiert, also stark verarbeitet. Da ist viel Salz drin, da ist unter Umständen auch viel Zucker drin. Ja, und auch auf maximale Geschwindigkeit produziert. Das Interessante ist ja, wenn wir sagen, wir haben für uns selber und auch für unsere Tiere keine Zeit zum Kochen oder zum Futter zubereiten, haben dann aber später die Zeit für die ganzen Krankheiten, die durch die Fehlernährung entstehen. Das ist doch irgendwo ein Paradoxum. Da reden wir ja nicht mehr über einen Mythos, sondern wir reden über einen Zustand, der ganz real ist. Wir kämpfen mit unseren Tieren und auch als Menschen durch diese ganze Schnelllebigkeit, durch diese ganze Werbung, da ist das, 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 haben wir mehr Zeit, um uns um unsere Krankheiten zu kümmern und die zu pflegen, anstatt eine vernünftige Ernährung für uns hinzukriegen. Das heißt, für Hund und Tier, für Mensch und Tier.
Für Mensch und Tier, genau, nicht für Hund und Tier. Auch für Hund und Tier kannst du auch, aber für Mensch und Tier. Und das ist das, was du, worauf man achten soll. Genau das ist es. Mehr Mythos kann man gar nicht entzaubern, dass man es zu Hause nicht nachstellen kann. Alle anderen Sachen.
Dann kommen wir zum Mythos 5. Wie sieht es eigentlich mit den Nährstoffen aus? Wenn ich es koche, wenn ich es backe, wenn ich es erhitze, dann gehen doch die ganzen Nährstoffe verloren.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, wie viele Nährstoffe sind denn überhaupt noch drin in dem, was wir da reintun? Okay, hört jetzt, glaube ich, zu weit. Mythos.
Also Mythos, ja. Also wenn alle Nährstoffe verloren gehen würden durch den Kochprozess, dann wäre die ganze Menschheit schon ausgestorben. Also das heißt, es geht natürlich ein Teil verloren, das ist auch richtig, aber die Natur gibt uns in vielen Rohstoffen, die wir haben, so viel mit, dass es, dass der Verlust durch den Koch- und den Backprozess nicht ins Gewicht fällt in dem, was nachher noch in dem Lebensmittel drin ist. Und man darf auch nicht vergessen, durch diesen Kochprozess werden auch die Nahrungsmittel so aufgeschlossen, dass man es besser verwerten kann, wie wenn man es roh isst.
Beispiel Kartoffeln, Getreide, Hülsenfrüchte.
Ja, die kann man ja grundsätzlich so nicht aufnehmen. Also in Rohzustand ist es halt ein bisschen doof. Und dann werden die aufgeschlossen und erst dann werden die Nährstoffe überhaupt verfügbar für uns in vielen Nahrungsmitteln. Aber das, natürlich geht was verloren, aber es geht nicht so viel verloren, dass es schädlich ist. Außer du tust es wieder so hoch prozessieren und da kommen wir wieder zu dem, dass du mit so viel Hitze, so viel Geschwindigkeit und so viel Zusatzstoffe, dann hast du natürlich ein Problem, dann geht vieles verloren. Aber ein natürlicher Prozess wie Backen, da geht nicht so viel verloren, dass es uns schaden kann.
Beispiel Kartoffel. Machen wir ein Püree draus, machen wir eine Pellkartoffel draus, einen Kartoffelsalat oder wenn wir möglichst viel resistente Stärke haben wollen, lassen wir die Kartoffeln über Nacht abkühlen und essen sie erst am nächsten Tag. Das macht die Bratkartoffeln zum Beispiel auch viel verträglicher, wenn man denen noch ein bisschen Zeit gibt. Und kleiner Side-Tipp, Kai hat einen tollen Artikel gerade geschrieben auf unserem Ratgeber auf der Homepage, der Kartoffelbefehl. Die spannende Geschichte über die Einführung der Kartoffel in Europa, wie man die Europäer quasi zu ihrem Kartoffelglück zwingen musste und was damals für eine List angewandt wurde, um die Kartoffel als Nahrungsmittel attraktiv zu machen, weil man kannte sie als Zierpflanze, aber man wusste nicht, dass man die essen kann. Und spannender Artikel, der Kartoffelbefehl. Könnt ihr mal auf den Ratgeber auf unserer Homepage gucken. Und wer keine Lust hat, Kais ellenlangen Artikel zu lesen, der scrollt einfach ein Stückchen runter und dann drückt man auf Play und dann kann man sich eine KI zusammengefasste Version als kleines Hörspiel anhören. Schreibt uns gerne mal eine Nachricht an podcast@bubeck-petfood.de, was ihr davon haltet. Dann würden wir uns nämlich dran machen, nach und nach alle unsere Blogartikel als Hörversion auf der Homepage zur Verfügung zu stellen.
Das sind fast wie das Buch Craft Food versus Fast Food, das es bald als Hörbuch gibt.
Jawohl.
Wir haben das angekündigt. Wer die Folgen nacheinander hört.
Genau, richtig. Es ist auch wirklich in der absoluten finalen Überarbeitung gerade und wird diese Woche, also diese Woche, wo jetzt dieser Podcast rauskommt, fertig sein. Und dann dementsprechend auch, ich denke mal, nächste Woche bei euch auf dem Shop dann zumindest auch zum Runterladen sein und natürlich auch in allen Hörbuchverlagen, wo man es nur kriegen kann und auch den Streamingdiensten, definitiv.
Das Kai und ich, wir haben es selber probiert, das Buch einzusprechen, haben dann aber kapituliert und waren der Meinung, der Joke macht das viel besser und das ist wirklich, es ist wirklich toll geworden. Es lässt sich super leicht hören. Also
lassen wir ganz einfach unsere Zuhörer entscheiden.
Genau.
Aber was interessant ist nochmal zu den Nährstoffen, ne? Das ist ja etwas so, dieser Mythos, ja, beim Kochen gehen so viele Nährstoffe verloren. Was ist denn mit der ganzen Sterneküche? Was ist denn mit den Franzosen, die ja nun mal super gerne kochen? Was ist mit den ganzen Leuten, die jetzt im asiatischen Raum wirklich kochen und auch mit sehr viel Gemüse, mehr viel Suppen, die haben ja Nährstoffe da drin, das sind ja Nährstoffbomben, das ist ja gigantisch. Wieso kommen Menschen da drauf, zu sagen, es gehen so viele Nährstoffe verloren? Natürlich bei den Prozessen, was wir schon erklärt haben, wenn es Extrusion ist, da geht wirklich viel verloren und das muss nachhinein durch Coating, also durch wieder draufspritzen, muss wieder zugefügt werden. Aber ansonsten, dieses Kochen auch für den Hund, diese Angst, dass dort etwas verloren gehen kann, das kann ich nicht nachvollziehen. Und das andere ist, Nährstoffmangel kommt nicht durch das Kochen, sondern auch, wenn ich sehe, manche Frischfleischrationen, die Tiere bekommen, wenn wir das bei uns in der Ernährungsberatung dann auch mal solche Diäten ausrechnen und berechnen, da fehlen in der Regel zwischen 40-60% an Nährstoffen, die nicht zugefügt worden sind, weil es nicht ordentlich formuliert wurde, diese ganze Nahrungszusammensetzung.
Da ja, wurde einfach gespart. Da wird gespart, da wird sogar viel Geld ausgegeben. Mein Hund darf nur Muskelfleisch, der möchte kein Abfallfleisch. Was ist Abfallfleisch? Hatte ich gerade eben schon mal. Nose to tail. Das Tier kann von vorne bis hinten kann es verwertet werden und jeder Bestandteil des Tieres hat auch einen bestimmten Zweck. Und deshalb, wenn ich nur sage Muskelfleisch, dann habe ich wieder diese einseitige Ernährung und dann kommt es zu Mangelerscheinungen. Wenn ich mich nur von diesem einen, wenn ich meine, dieses eine ist das allein glückselig machende und esse nur das, dann habe ich auf der anderen Seite wieder 5 Dinge, die mir fehlen. Also diese Gesamtheit, dieser holistische Ansatz an Nahrung überhaupt, dass ich sage, okay, ich nehme alles von der Natur, was sie mir gibt, koche die, da kommst du mit der asiatischen Küche, die tagelang eine Suppe kochen, die jetzt ganz groß im Trend ist, die Ramen-Suppe, die ja nur gut wird, wenn sie lang gekocht ist und nicht schnell aufbereitet ist, sondern die Suppe vom Tag davor, die eine Nährstoffbombe ist, so wie du sagst.
Wir haben ja vorhin gesagt, dass diese ganzen Nährstoffe, die beim Kochen, jetzt gerade in den asiatischen Ländern, ne, das, was da auch Indien, ja, wenn ich mir das angucke, wie viele Nährstoffe da drin sind und die kochen ja auch viel, die kochen auf der Straße mit allem, was dazugehört. Allein wenn ich mir das angucke, auch die Angst vor irgendwelchen Substanzen, die durch die Umwelt ins Essen kommen könnten, wenn ich mir dann angucke, dass die auf den einfachsten Kochutensilien mitten auf der Straße kochen und die Leute dort jeden Tag eigentlich an diesen Suppenküchen essen. Ja, und aber alles das bekommen, was sie zum Leben brauchen. da sind ja alle Nährstoffe drin. Es ist nicht kaputt gekocht. Es ist, hat, braucht Zeit. Auch die sind, na, sagen wir mal so, die haben auch wenig Zeit. Aber sie suchen sich das richtige Essen, um komplett gut ernährt zu sein. Und wenn ich mir das angucke, da sind wir doch in Europa etwas dicker als die Asiaten und Inder. Nicht, weil die Hunger schieben, sondern ganz einfach, weil die eine ganz andere Küche haben, eine ganz andere Nährstoffversorgung. Also ich finde das schon cool.
Und das Essen halt auch, die Zubereitung zelebrieren. Und eine gute Mischung aus langgekochten Ramen, frischen Sushi.
Und genauso ist es halt auch für unsere Tiere. Das darf man einfach nicht vergessen. Dass das auch unseren Tieren das zusteht, diese Zeit, diese Gedanken machen über die Nährstoffe, über das, was da drin ist. Und dann auch mal zu sagen, so, okay, wir geben meinetwegen auch mal zweimal die Woche irgendwo vielleicht etwas rein, was ein bisschen suppentechnisch ist, was man einem Hund geben kann. Zusätzlich zu seinem Essen. Das ist mega.
Ja, und nur weil Ramen draufsteht, heißt es nicht, dass die 5 Minuten Ramen aus dem Supermarkt für 83 Cent das Päckchen, dass das jetzt der asiatische Heilsbringer für unsere Ernährung sein wird.
Nein, der Ramen, der in Asien gemacht wurde, wurde am Tag davor, der wurde stundenlang, wurde es köcheln gelassen, da wurden alle Nährstoffe in das Wasser in diese Suppe reingekocht, die ist sehr gehaltvoll und das ist das, was wir immer wieder...
Das ist ein Gefängnisessen, stimmt das? Ramen ist doch so
ein... Nein, das ist ein da gibt es auch eine schöne, auf der Seeräuberseite gibt es eine schöne Abhandlung über Ramen. Es ist das Essen gewesen, das die Bauarbeiter, die aus China... das haben die chinesischen Bauarbeiter gekriegt. Da hat einer gekocht und die chinesischen Bauarbeiter, das waren arme Leute essen eigentlich.
Ja, aber in den Ländern, in asiatischen Ländern oder den Küchen, ist ja das Konzept von Fast Food ganz anders als das, was, sagen wir, wir kennen. Ja, was aus den USA zu uns rübergekommen ist. Das ist ja eine ganz andere Geschichte.
Ja, im Prinzip ist mal kurz im Wok gedünstet auch gesundes Fast Food.
Definitiv, ne? Also von daher, man muss sich wirklich mit dem Gedanken auseinandersetzen und nicht nur von der Futtermittelindustrie, von dem Wording, von dem Marketing-Wording abholen lassen und überzeugen lassen, sondern auch viel kritischer mit der ganzen Materie auseinandersetzen und nicht auf diese ganzen Mythen hören, die erzählt werden, was denn alles dann hinterher auch einen Hund von innen kaputt machen kann. Also ich kann das nicht mehr hören.
Genau, also roh ist nicht automatisch besser. Kochen zerstört nicht alle Nährstoffe, sondern macht sogar erst manche Lebensmittel genießbar für uns. Und da ich noch jede Menge andere Mythen gefunden habe, würde ich sagen, da machen wir nochmal eine Folge draus. Da haben
definitiv. Wir noch Material. Ach, genau, und vor allen Dingen schreibt uns an podcast@bubeck-petfood.de, wenn ihr noch mehr Mythen habt oder noch mehr zu den Mythen wissen wollt. Also gerne. Ja, das wir werden immer wieder gefragt, sag mal, könnt ihr? Klar können wir.
Schreibt es uns. Wir können. Schreibt es uns, wir können darüber stundenlang philosophieren, jawohl. Aber das ist eine Erkenntnis, die ich aus diesem Podcast nochmal den Leuten mitgeben will. Was ihr zu Hause nicht nachkochen könnt, solltet ihr auch nicht fertig kaufen.
Nicht für euch und nicht für den Hund. In diesem Sinne.
In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal beim nächsten Mythos-Podcast.
Beim nächsten Mythos-Podcast.
Genau.
Freuen wir uns schon drauf.
Bis dahin.
Wir hören uns.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Das war Betreutes Füttern mit Bubeck, dein Podcast für gesunde Hundeernährung. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.